Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Johann Sebastian Bach war ein unermüdlicher Komponist. Als Musikdirektor in Leipzig war er für die Musik in 4 Kirchen verantwortlich. Somit schrieb er rund 300 Kirchenkantaten, von denen ca. 200 erhalten sind. Eine Kantate ist ein Gedicht oder eine Geschichte mit Musik, die mit Instrumentalbegleitung von einem Chor und Solisten gesungen wird. Herz und Mund und Tat und Leben war eine von Bachs ersten Kantaten in seiner Leipziger Zeit. Vorlage dafür war eine seiner eigenen älteren Kantaten, die er zuvor in Weimar komponiert hatte. Der bekannteste Teil dieser Kantate findet sich am Ende des ersten und am Ende des zweiten Teils mit jeweils unterschiedlichen Textanfangszeilen. Wohl mir, dass ich Jesum habe und Jesus bleibet meine Freude. Und dies ist wohl eine der bekanntesten Choralbearbeitungen von Bach und gleichzeitig eines seiner am häufigsten arrangierten Stücke. Der Choral ist eingeflochten in eine Perpetuum mobile Melodie, die in der ganzen Welt bekannt ist und die ich sehr gerne als menschenfreundliche Musik bezeichnen möchte. Elisabeth Windhager-Gerät ist seit 2006 Organistin in der Lutherischen Stadtkirche in Wien. Ich habe sie zu dieser Podcast-Folge eingeladen, da sie Orgel-, Konzertfach- und Kirchenmusik studiert hat, ebenso auch Chorleiterin ist und einen Doktor in Musikwissenschaften hat. Frau Windhager-Gerät, was meinen Sie, wird Jesus bleibet meine Freude in unseren heutigen Tagen eher im Konzertsaal aufgeführt oder doch vermehrt in der Kirche?
Also ich glaube eindeutig in den Kirchen, also nachdem in Konzertsälen weniger Hochzeiten stattfinden. Es ist eine sehr beliebte Hochzeit und Taufmusik auch. Vielleicht auch nicht in der Originalfassung als Orchesterstück, aber gewiss als Bearbeitung für Orgel in den Kirchen am häufigsten erklingt.
Ja, dieser Originalorchesterklang hat wahrscheinlich auch, sage ich jetzt einmal, Kostengründe, wenn Sie sagen, bei Hochzeiten und bei Taufen, da ist es natürlich günstiger, man hat eine Orgel dabei, also statt ein ganzes Orchester, ne?
Ja, das ist natürlich auch der Fall, aber ich glaube, es ist vielen gar nicht bewusst, dass da eine Orchesterfassung gibt. Original oder nicht Originalklang. Viele wissen auch nicht, dass da eine Trompete erklingen könnte. Und Trompeten sind per se schon eine teure Angelegenheit, mit oder ohne Orchester. Also ich denke, bestimmt ist das auch eine Kostenfrage, aber oft auch ein Unkenntnis über den Original, Fassung des Stückes.
Mhm. Das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass die Leute dieses Stück in erster Linie als Orgelstück im Kopf haben?
Womöglich, ja, womöglich. Vor allem im nicht-evangelischen Bereich.
Weil?
Weil dieser Choral auch im evangelischen Gesangsbuch erhalten ist. Zwar nicht unter diesem Text, aber es wird liturgisch mit Orgelbegleitung oder mit Orchesterbegleitung gesungen. Also im evangelischen Bewusstsein ist dieser Choral nicht nur eine schöne Musik, sondern es ist auch erfüllt mit Verkündigung, wie wir das sagen, mit Wort Gottes oder Wort des Menschen zum Gott.
Mhm. Ja. Also es ist der Kirchengemeinschaft wird es gesungen, so wie
natürlich
auf dem
oft
gesungen.
Ja, oft, genau. Wir haben das öfters erlebt, dass wir zum Beispiel den vierstimmigen Satz abgedruckt haben und ausgeteilt haben und die Gemeinde hat mitgesungen.
Das ist aber eine sehr tolle Vorzeitgemeinde dann.
Ja, es ist natürlich auch die Musikgemeinde sozusagen in Wien. Es wird sehr viel musiziert und es finden viele Konzerte statt. Und ja, aber es ist auch eine Gemeinde, die musikaffin ist sozusagen und auch in diesem Sinne schon seit Jahrzehnten immer wieder im Training ist. Also wir singen oft und schön in den Gottesdiensten.
Bleiben wir bei den Kirchenfesttagen, denn Bachs Kantate war ursprünglich für den vierten Adventssonntag in Weimar gedacht. Das war um 1716. Und in Leipzig war die Kantate aber für das kirchliche Fest Maria Heimsuchung geplant. Und die ist ja im Sommer. Dieses Fest wird am 2. Juli gefeiert. Wird das jetzt so praktiziert, dass man eben auf diese Geschichte auch innerhalb des Kirchenjahres Rücksicht nimmt, also dass das Werk dann eben zu Maria Heimsuchung gespielt wird und am 4. Advent, oder wird gar nicht darauf Rücksicht genommen, unabhängig jetzt davon, was Sie gerade erzählt haben oder was wir gehört haben, dass es in der Gemeinschaft am Sonntag auch gesungen wird?
Okay, also musikhistorisch muss man jetzt dann einfach ein bisschen Klarheit schaffen.
Bitte darum.
Die Kantate BWV, also Bachwerkeverzeichnis 147a, also die erste Fassung, wurde am 4. Advent in Weimar aufgeführt. Aber wie als Bach in Leipzig die Stelle bekam, da war es eine andere Sitte, also da wurde im Advent nicht musiziert. Und also nur am ersten Advent gab es Kantaten oder Musik, also festlichere Musik. Und eben in diesem Jahr hat er dann ein bisschen umgestaltet und die Kantate, also 147 ohne A, ist für den 2. Juli, also für ein Fest Maria Heimsuchung, dann umgemodelt worden oder umgestaltet worden. Es ist ein Fest, wo Maria Elisabeth besucht.
Ihre Cousine.
Ihre Cousine, mhm. Genau. Und es ist dann diese Freude und diese Gedanken, die ein Christenmensch sich macht über diesen Ereignis, sind da sozusagen eingeflochten. Mhm. Es ist aber natürlich so, dass der Bach viel praktischer war und diese Melodie, über die wir jetzt sprechen, die eigentlich in der Originalfassung auch nicht im Dreiertakt ist oder im Neunachtel, wie wir jetzt das vor uns haben oder gehört haben, sondern in einem Viervierteltakt. Und das gibt natürlich einen ganz anderen Charakter dem Stück. Und er hat das später in Matthäus-Passion auch mit einem anderen Text als Choral verwendet und auch anderem Rhythmus und andere Aussage und dann später in eine andere Kantate ebenfalls den Choral verwendet, der für ein Fest im Jahreskreis, also im war, also kein besonderes Fest, der 22. Sonntag nach Trinitatis ist meistens so im November, also vor der Adventszeit. Mhm. Also so verschiedene Deutungen hatte eigentlich dann diese Melodie, die lange bevor Bach auf der Welt kam, schon existierte, und auch der Text. Mhm. Der Text wurde schon 1660, ja,
ist entstanden.
Entstanden, und es ist ein sehr langer Text, also es sind 19 Strophen eines Liedes, und davon zwei sind weltberühmt geworden.
Das ist von Salomon Frank, ist das gesamte Gedicht von Salomon Frank?
Nein, es ist nicht von Salomon Frank, sondern von Martin Jahn. Mhm. Martin Jahn, mhm. Genau, und ist 1660 entstanden, und die Melodie ist 1642 entstanden. Genau, 1642 entstanden.
Das heißt, die Melodie war gar nicht von Bach?
Nein. Nein, das ist ein Choral, der lange vor seiner Zeit existierte. Mhm. Und eben aber nicht diese nicht in diesem Dreier, ja, Takt, sondern eben in einem Viervierteltakt, ja. Und es existiert noch, mhm, unter Nummer 444 im heutigen evangelischen Gesangsbuch auch.
Oh, wie spannend. Das heißt, es ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich hier im Podcast erzähle, dass eine weltberühmte Melodie gar nicht von Bach ist, weil bei der Toccata habe ich das auch schon besprochen, dass das wahrscheinlich gar nicht
ja,
von
Bach ist. Ja, der Bach hat schon ein paar berühmte Melodien
geschrieben.
Ja, gute Sachen geschrieben, aber natürlich, der Luther lebte schon vor ihm, und zwischen Luther und Martin Luther, der selber auch Melodien zu Kirchenlieder verfasste, und gibt es 200 Jahre fast. Also da passierte schon einiges.
Das heißt, jetzt das Stück an sich, das wir jetzt besprechen, Jesus bleibet meine Freude, hat eigentlich zwei Entstehungsjahre, 1716 in Weimar und 1723 in Leipzig.
Also es entstand nicht das Lied und nicht die Melodie und nicht der Text, sondern der Choral, also ja,
die Bearbeitung
von Bach.
Bach
hat das nur bearbeitet.
Genau. Okay. Zu Maria Heimsuchung habe ich noch gefunden, weil wir jetzt so gesprochen haben von Weihnachten und von dem 2. Juli. Was wir alle kennen, ist dieses weihnachtliche Volkslied Maria durch ein Dornwald ging, das genau diese Reise beschreibt, wo Maria eben ihre Cousine besucht. Beide Frauen sind schwanger. Cousine mit Johannes, also Elisabeth mit Johannes, und Maria eben mit Jesus in ihrem Bauch. Und da geht es halt eben um diesen Dornwald, der eben 7 Jahre eben abgestorben war. Und erst wie Maria dorthin kommt, kann er wieder erblühen. Das ist auch zur Weihnachtszeit. Hat jetzt nichts mit Bach zu tun, aber falls jemand fragt, was bei Maria Heimsuchung gefeiert wird, das ist also dieser Besuch. Die erste Musikeinspielung, die wir gehört haben, war von Nikolaus Hanencourt und dem Concentus Musicus. Und wie wir wissen, er war der große Bach-Interpret und hat, so wie das eben zu Bachs Zeiten üblich war, einen reinen Knabenchor singen lassen. Das ist jetzt heute für viele ganz sicher nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn man das in den Kontext der historischen Aufführungspraxis stellt, kann man ja eigentlich keinen gemischten Chor nehmen. Wie sollen wir das heutzutage handhaben? Oder wie denken Sie darüber?
Also ich möchte mich nicht gescheiter hinstellen als der Nikolaus Hanencourt. Und ich habe eine Aufnahme gesehen von ihm 2000. Da hat er wohl einen gemischten Chor verwendet. Arnold Schönberg Chor hat gesungen. Und ich denke, dass man das heutzutage nicht mehr so streng nimmt. In dem Sinne, dass natürlich Knabenstimmen haben eine ganz andere Frequenz und Obertonreiche als auch Mädchenstimmen, aber auch Frauenstimmen, die gleiche Lage singen in diesen Kantaten. Und wenn man die hat, ist natürlich sehr schön, aber das wäre dann, denke ich, in der heutigen Zeit etwas wirklich überholt, dass es nur mit in dieser Konstellation diese Kantaten aufgeführt werden können. Man kann aber den Klang im Ohr haben, und das hat natürlich Auswirkungen auf die Interpretation, sprich Artikulation, Phrasierung, auch Klang, Vorstellung, alles Mögliche. Also es ist gut, dass wir wissen, wie das klingt, oder wie wahrscheinlich damals auch klang, aber auch bei den historischen Instrumenten ist natürlich sehr viel geforscht worden und vieles wurde rekonstruiert, aber eine hundertprozentige Gewissheit, dass das wirklich so klang oder vielleicht gar nicht so schön klang wie heutzutage, wie wir uns das vorstellen. Ja, das steht auch im Raum.
Ja, man darf nicht vergessen, warum war das damals so? Weil Frauen und Mädchen einfach nicht mitsingen durften in den Chören.
Ja, also
war das bis zum 18. Jahrhundert so, oder?
Das ist schon so eine Annahme, aber wir wissen vieles nicht, was damals möglich war. Dass zum Beispiel die Anna Magdalena Bach, also die zweite Frau von Johann Sebastian Bach, eine sehr gefragte Sängerin war und sehr gut bezahlt auch. Das wissen wir aus den von den Aufzeichnungen. Also dann müsste es auch andere gegeben haben und ob die dann in den Chören mitgeholfen haben, so, das weiß ich nicht, aber oder ob die das eine oder andere Mädchen sich doch als Knabe verkleidet, sich reingeschlichen hat, weiß ich nicht. Aber natürlich, die Schulen und so waren den Knaben vorenthalten. Das waren sicher organisatorische Gründe. Damals war alles von der Kirche organisiert und auch die Internate und allgemein das Leben der Frauen war damals nicht so
wie heute.
Nicht so wie heute oder nicht so wie sein sollte. Auch heute ist das sein sollte noch dabei.
Sie haben vorhin schon gesagt, viele wissen gar nicht, was ja eigentlich die Originalbesetzung wäre, nämlich dieser vierstimmige Chor, Streicher, Oboen und Trompete. Wie kommt jetzt noch einmal die Orgel hinzu? Weil es gibt ja schon noch Aufzeichnungen, dass irgendwie eine Cembalo-Stimme dabei war oder dann doch, wenn man in die Kirche geht, dann doch hat die Orgel, können wir davon ausgehen, dass die Orgel dabei war? Oder ist die Orgel anstatt des Orchesters zu sehen?
Also ganz einfach erklärt, anstatt des Orchesters, also wenn wir diese heutige Version in den Ohren haben, anstatt des Orchesters. Aber damals gab natürlich auch eine Orgel dabei, nämlich in der Continuo-Gruppe, weil die Kantaten haben eine Basis, also es waren die Solostimmen, die Oboen, die Colaparte mit den Violinen gespielt haben. Und es gab dann eben die Continuo-Stimme, die meistens aus Orgel, Fagott, Cello und Kontrabass bestand. Und so kommt die Orgel auch dazu.
Aber wir haben eine Besonderheit heute. Ich habe nämlich eine Aufnahme von Ihnen solo an der Orgel. Eingespielt in der lutherischen Kirche in der Dorotheergasse jetzt in Wien. Was ist denn an der Orgel hier besonders? An Ihrer Orgel, darf ich sagen, an Ihrer Orgel? Ist es Ihre Orgel?
Ja, das wird mir immer wieder sozusagen nahegelegt, aber ich habe mich immer wieder ganz demokratisch dagegen gewehrt. Es ist unsere Orgel, ja, also in den lutherischen Gemeinschaften ist Gemeinschaft noch wichtiger, denke ich, wie sonst wo. Und es ist aber natürlich das Instrument, das meinem Herzen, ich hoffe, von allen Organisten in Wien am nächsten steht. Das Orgelgehäuse, das wir heute in der Stadtkirche sehen, wurde 1808 gebaut von Friedrich Deutschmann. Und die Orgel hat mehrere Umbauten erlebt. Und es war dann Ende des 20. Jahrhunderts nicht mehr so einfach zu bedienen. Das Material war ermüdet. Und wir haben dann einen Neubau angestrebt und beziehungsweise eine Rekonstruktion teilweise. Und so ist es jetzt eine Orgel, die 6 Stimmen vom Deutschmann enthält und noch das Gehäuse, also das äußere Erscheinungsbild der Orgel, ist aus dieser Zeit. Und innen ist eine schöne Lenter-Konzeption. Nachdem die Orgel 1808, die erste Orgel oder die Deutschmann-Orgel, gebaut worden ist. Es ist so ein Übergang vom Barock zum Romantik. Es ist die Zeit vieler Veränderungen in der Musik. Und diese ganz besondere Übergangszeit wollten wir mit diesem Instrument schon auch festlegen, aber schon in den 21. Jahrhundert heben. Und so ist es ein ganz besonderes Instrument in dem Sinne, dass es zum Beispiel ein Fis-Harmonika-Werk enthält, den wir auf der Aufnahme auch gehört haben. Also dieser besondere Klang, den Sie jetzt vernommen haben, das ist eben ein Fis-Harmonika.
Also ein besonderes Instrument.
Ein besonderes Instrument, der eben durch dieses Fis-Harmonika, was jetzt zu weit führen würde, hier zu erläutern, was das ist, aber es ist ein besonderer Klang, was vielen Orgeln nicht eigen ist, aber jetzt, nachdem wir das hier gewagt haben, einzubauen, sehr viele auf diese Idee kommen. Das lässt die Orgel ein bisschen mehr atmen. Es ist ein bisschen mehr möglich, mehr mit dem Winddruck zu arbeiten. Und es ist dadurch gestaltet sich alles plastisch, poetischer. Also es ist sozusagen die poetischste Orgel Wiens, würde ich mal so behaupten.
Was wir jetzt doch sehr schön gehört haben, bringt mich zu dem nächsten Thema, nämlich was das Tempo betrifft. Es gibt ja wirklich zahlreiche Einspielungen. Ich habe schon gesagt, das ist das am häufigsten arrangierteste Stück von Bach und da gibt es auch wirklich unterschiedlichste Ansätze. Wir haben also, wie bei Hanon Kur zum Beispiel, beschwingte 2,5 Minuten. Das ist genauso möglich wie zum Beispiel bei dem Pianisten Daniel Trifonov, der braucht über 4 Minuten für dieses Stück. Und wenn es sich jetzt hier wirklich um eine Jig, also einen barocken, lebhaften Tanz handelt, dann muss das Stück ja wirklich flott gespielt werden. Und warum wird das jetzt oft so getragen oder langsamer gespielt? Sie haben es auch etwas langsamer gespielt. Also wie können wir das einordnen? Welches Tempo ist richtig? Kann man überhaupt richtig sagen oder passend? Oder ist es letztendlich Geschmackssache, wie man es dann interpretiert vom Tempo?
Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, ob man den Text ein bisschen im Hintergrund oder im Hinterkopf mitlaufen lässt. Also auch wenn man es ohne Chor, wie ich zum Beispiel, gespielt hat, aber schon mit dem ganz deutlich den Choral hervorgehoben, dann, also ich habe auch in den Noten den Text drinnen, obwohl kein Chor singt, weil es ist auch wichtig für den Organisten, das einfach zu wissen, was da passiert. Und beim Hanon Kur war natürlich ein Chor dabei. Das ist jetzt natürlich ein Profichor und es ist ein Profiorchester und mit denen kann man das natürlich machen. Es ist auch in einem Konzertsaal gesungen worden.
Ja.
Genau. Und es sind ganz andere akustische Voraussetzungen. Es ist eine Aufnahme, das ist sicher gut eingestellt und alles. Aber im Gottesdienst oder auch im kirchlichen Bereich, es hängt sehr viel davon ab. Also in erster Linie auch vom Tagesverfassung der Interpreten, dann ist es auch die Akustik, die Orgel und auch der Anlass. Und Jig, da muss ich leider
widersprechen.
Ja. Ich sehe das nicht als Jig. Also Jig sollte eigentlich, spielt sich nicht im Neunachteltakt, sondern es ist ein Tanz, der in Paartakten, also in vier Vierertakt ist. Und es gibt auch keinen Tanz, der im Neunachteltakt ist. Und das hat mich schon auch interessiert, was das dieser neuen Achteltakt dann bei diesem Stück sein soll. Und wenn man die Texte dieses Chorals anschaut, dann geht es immer um die Seele, der Gott sucht und findet. Und es ist dieses Bestreben nach Jesu, was ausgedrückt wird. Und das ist dann sozusagen, wenn man es findet, das ist die Vollkommenheit. Und 9 ist die Vollkommenheit. Es ist das 3x3, also Gott, Vater und Sohn. Genau, das ist sozusagen die perfekte Zahl. Und es ist auch das mystischste Zahl. Es ist sozusagen, bevor es ein zum 10 rüberspringt, ja, was die nächste Reihe anfängt, es ist sozusagen das Ende der einzahligen Reihe. Und ja, also es hat viele, viele, viele Bedeutungen.
Weil Sie sagen 3x3, wenn man jetzt sagt, man hat einen 3/8-Takt statt einen 9/8-Takt, dann sind wir aber eigentlich wieder in einem Tanzstil. Dann wären wir wieder bei einem flotten Tanz.
Ja, aber es ist kein Tanz, ja. Also es ist, man kann das schnell singen und der Chor hat längere Töne, also die können das trotzdem mit dem Text rüberbringen, ja. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel auch die Aufnahmen von Herrn Kur anschauen, er lässt das Orchester anders artikulieren. Also zum Beispiel in der Aufnahme, was ich angehört habe, das ist die 2000er, ist es, und vielleicht das Tänzerische kommt dadurch heraus, dass es sehr taram, pam, param, pam, pam, also 2-1 artikulieren lässt in den Streichern, bei der ersten, also am Ende des ersten Teiles und am Ende des zweiten Teiles lässt es ein bisschen weicher, ja, tari, ra, tari, ra, und dadurch wird es ein bisschen ruhiger und ja, sozusagen versöhnlicher, das Ganze. Aber man muss, glaube ich, sehr aufpassen, also das ist eben die Bearbeitung von Bach in diesen 9/8-Takt und er wollte damit, das war ein freudiger Anlass, also da hüpft sozusagen das Kind.
Was ich nicht auslassen kann für meine Pianistenseele, ist eine Aufnahme von Dino Lipatti, dem Pianisten, der 1950 gestorben ist, und der hat sich mit diesem Werk von seinem Publikum verabschiedet und Myra Hess hat das arrangiert und das wird auch heute noch oft gespielt als Zugabe meistens.
Thank you.
Ja, also ich denke, dass Pianisten haben einen, sehen was anderes im Stück, ja. Also, und auch viele sehen eben diese, mit dieser Langsamkeit und mit dieser, aber im Prinzip bleibt es die gleiche Kontemplation, ja. Kontemplation. Und das ist vielleicht für einen, ich weiß nicht, ob der Lipati, welche Religionsgemeinschaft er angehörte. Ich nehme mal an, orthodox.
Ja, war Rumäne.
Ich denke, dass das dann eine sehr freie Interpretation ist und eine sehr, es bleibt natürlich religiös in dem Sinne, dass es eben diese nach innen gekehrte Atmosphäre schafft und zum Nachdenken anregt, aber hat gewiss nicht sehr viel mit der Absicht zu tun, was Bach eigentlich mit seiner Kantate vorhatte. Also das ist eher schon, da passiert schon sehr viel in der Kantate, es wird eine ganze Geschichte erzählt, es ist ein ganzes Theaterstück sozusagen und das ist eigentlich nur ein Monolog und noch dazu sehr langsam daraus erzählt.
Ja, beziehungsweise natürlich kommt das Ganze dann auch ohne Text aus. Wir haben jetzt doch einige Varianten schon gehört, wo der Text gar nicht dabei war.
Wenn man ohne Text das macht, dann kann man da alles Mögliche reininterpretieren. Es ist ein schöner G-Dur und es ist ein Neunachteltakt und es könnte ein schneller Tanz oder ein langsamer Tanz sein. Aber ich denke, dass viele vielleicht auch erstaunt werden, wenn sie den Text dazu lesen würden, dass das überhaupt so viel mit Religion zu tun hat.
Nein, beziehungsweise der Titel bleibt ja auch bei den nicht gesungenen Versionen immer der Titel. Jesus bleibet meine Freude. Zumindest das hat man dann vor Augen und weiter geht's mit meines Herzens Trost und Saft. Also wenn man sich das irgendwie dazu denkt, braucht's.
Ja, aber ich glaube nicht, dass viele das kennen. Also die erst vielleicht den Titel
den
noch.
Den Titel noch.
Oft wird es aber auch einfach Joy.
Ja.
Wir werden. Ja.
Genau, also, im Englischen heißt es überhaupt Joy of Man's Desiring.
Ja, das auch. Also da kommt der Jesus gar nicht mehr vor. Oder zum Beispiel, wenn man das irgendwie nur den Kantatentitel angibt, dann ist es auch schwer identifizierbar. Oder muss man wirklich ein bisschen interessiert sein und zumindest das Konzertprogramm heft, wenn es abgedruckt ist, der Text.
Durchlesen.
Aber es wird meistens als Zugabe gespielt. Also insofern,
dann steht es ja gar nicht drin.
Gar nicht drin,
genau. Bach hat selbst des Öfteren Choräle aus seinen Kantaten für andere Besetzungen bearbeitet. Ich glaube, das ist jetzt auch schon ein bisschen durchgekommen im Gespräch. Die einzigen Blechbläser, die ihm also auch damals in Weimar zur Verfügung gestanden sind, waren drei sogenannte Hoftrompeter. Und irgendwo habe ich gelesen, dass diese Trompeter nur bei Festkantaten eben zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten, den drei wichtigsten Festen, eingesetzt wurden. Ist das richtig? Wissen Sie das?
Also ob die nur dann eingesetzt waren in der Kirche womöglich, weil das sind ja die Feste, die mit viel Pomp auch begangen worden sind. Aber Hoftrompeter, die, wir wissen, dass zu der Zeit in Weimar sozusagen ein Berufsorchester gab. Und also das ist natürlich jetzt aus unserer Sicht Berufsorchester, ja. Und sie waren sozusagen auch verpflichtet, in Leipzig zum Beispiel, der Lieblingstrompeter von Bach war Stadtpfeifer. Mhm. Und also sie hatten Aufgaben auch für die Stadt und eben hat der Bach dann sie auch für seine Kantaten geholt oder für sie geschrieben und so dazu gelockt. Und wenn sie nicht in der Kirche gespielt haben, waren sie trotzdem sehr gut ausgelastet. Ganz, ganz kurz erklärt. Und sie waren wirklich selbstbewusst damals schon. Und heute sind sie es auch. Ja, also die Trompeter sind bei so einer Kantatenangelegenheit immer die teuersten Instrumentalisten. Es ist auch sehr schwer, diese Trompeten. Also gerade bei dieser Kantate hier, bei diesem Choral, spielt ja nur Colla Parte, also mit dem Sopran mit, aber der Eingangsstück ist schon sehr virtuos und nicht einfach zu spielen und kann nicht jeder.
Dann hören wir uns den Choral mal nur mit den Bläsern an, mit German Brass.
Ja, also das ist jetzt eine Aufnahme, wo wir dann sehen, dass es eine wirklich eindeutige Bearbeitung ist. Dass, da gibt es schon auch harmonische Umstellungen, weil nicht alles möglich ist, auf diesen Blechblasinstrumenten so zu spielen. Und es ist im Charakter noch immer, man kann das einfach nicht, diese Dreier-Schwung ist so ein Korsett, das kann man einfach nicht wirklich vermasseln, aber es ist doch schon sehr weit von dem, was Bach sozusagen niedergeschrieben hat.
Es ist fürs Publikum gemacht, würde ich sagen. Weil wenn wir davon ausgehen, das kennen die Menschen, dann freuen sich die, wenn sie das hören, von einer völlig anderen Besetzung aus.
Es ist auch sehr angenehm für die Blechbläser, sowas zu spielen, weil es gibt eben diesen schönen homophonen Teil, wo alle etwas zu tun haben und einer kann eben die Solostimmen, dieses spielen und die anderen haben mit diesem Choral zu tun und es ist bekannt und es ist beliebt und sicher ein Reißer.
Genau. Und ein gutes Zugabenstück, wie gesagt. Ja.
Der arme Bach würde wahrscheinlich jetzt dagegen protestieren, dass eben als Zugabenstück sein Werk irgendwie Karriere gemacht hat, aber...
Ja, auf der anderen Seite hat es die letzten 350 Jahre überdauert.
Ja, wobei nicht ganz richtig. Also wir wissen, dass Bach selber in Vergessenheit geraten ist und erst seit 200 Jahren wieder sozusagen entdeckt worden ist. Genau.
Ja, eine Fassung fehlt natürlich noch, nämlich eine, die das jetzt alles auf den Kopf stellt und völlig anders ist. Ich glaube, das ist Ihre Lieblingsversion, oder?
Es ist nicht meine Lieblingsversion, aber es war von allen Versionen, die ich in Vorbereitung auf diese Aufnahme angehört habe, diejenige, die mich am meisten aufgerüttelt hat. Hier heißt es nur Joy und ich denke, dem Bach hätte das gefallen, wenn er wüsste, dass das, wie viele Millionen Mal das angehört worden ist und manche durch diese Bearbeitung oder diese Neuauflage überhaupt auf seinen Namen oder auf den Ursprung des Stückes gekommen sind. Ich glaube, er hätte nichts dagegen.
Also das war Joy von Apollo 100,
genau.
70er-Jahre-Sound. Aber der Rhythmus ist auch total verändert. Das macht so spannend.
Ja, es ist auch das Instrumentarium total verändert, aber den Choral können sie nicht verändern. Also irgendwie, das ist dann doch unverrückbar.
Aber dann beenden wir doch, Sie haben das vorhin schon erwähnt, die Aufnahme doch wieder mit Hahn und Chor, so wie wir begonnen haben, und diesmal mit der Aufnahme aus dem Jahr 2000 mit dem Arnold Schönberg Chor.
Mittlerweile ist natürlich auch diese Aufnahme schon im Sinne der Aufführungspraxis auch überholt. Es ist ein riesiger Chor und das Instrumentarium ist, das hat alles mit historischer Aufführungspraxis nicht viel zu tun, aber im Sinne der Aussage, der Botschaft ist es natürlich ein sehr wunderbar musiziertes Stück Musik.
Gebe ich Ihnen recht. Dann komme ich zu meiner letzten Frage. Frau Windhager-Gerät, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Das ist so, als würde man fragen, was kann Wasser oder Brot der Welt geben? Also ohne Kunst und Kultur sind wir einfach ausgetrocknete Menschen. Das muss einem klar sein. Kunst und Kultur macht einfach uns empfindsamer. Ich denke, dass wenn viele und die wichtigsten Menschen, die jetzt das Sagen haben und schreckliche Sachen zulassen, sich mehr mit Kunst und Kultur beschäftigen würden, dann würden ihre Energien in andere Bahnen gelenkt. Kann mir nicht vorstellen, dass Musik oder auch andere Kunstarten nicht positiv auswirken auf die Seele, wenn jemand es wirklich zulässt.